Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Sie kam für viele heute überraschend. Die Nachricht aus Washington, dass Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate ein Abkommen zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen geschlossen haben. Die Emirate wären das erste Land aus den Golfstaaten, welches diesen Schritt geht. Und das Ganze ist geschehen unter Vermittlung der USA. Präsident Donald Trump dazu.
This deal is a significant step towards building a more peaceful, secure and prosperous Middle East.
Ein Schritt in Richtung eines friedlichen, sicheren und florierenden Nahen Ostens, das sagt Donald Trump. Und alle Beteiligten sagen, sei ein historischer Tag. Ob das so ist, besprechen wir mit dem israelischen Journalisten Daniel Dagan. Dazu sprechen wir über die Testpanne in Bayern. Über 40.000 Reiserückkehrer warteten nach Corona-Tests an den Grenzen bis vor kurzem vergeblich auf ihr Ergebnis. Darunter auch, wie man jetzt weiß, mehr als 1.000 positiv Getestete. Und wir schauen auf die Lage in Belarus, wo die Menschen Tage nach der Präsidentenwahl immer noch lautstark gegen das Regime von Präsident Lukaschenko protestieren. Anfang des Jahres, im Januar, da hatten US-Präsident Donald Trump und der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu ihren Nahostplan vorgestellt. Für Netanyahu war das vor den Wahlen in Israel im März. Donald Trump befand sich da gerade im Amtsenthebungsverfahren und der Plan, der wurde im Anschluss stark kritisiert. Vor allem, da rund 30% des Westjordanlandes Teil des israelischen Staates werden sollten. Heute gab es aus dem Weißen Haus die überraschende Verkündung einer Vereinbarung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten, diplomatische Beziehungen miteinander aufzunehmen. Dafür will Israel die Annexion der Gebiete stoppen. Vorübergehend, Tim Aßmann berichtet.
Israels Regierungschef verkündete die Nachricht zur besten Sendezeit und auf den wichtigsten Kanälen. Nach Jordanien und Ägypten, erklärte Benjamin Netanyahu, werde Israel mit einem dritten arabischen Land einen Friedensvertrag abschließen. Den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein historischer Abend. Heute eröffnen wir eine neue Epoche in den Beziehungen zwischen Israel und der arabischen Welt. In Gesprächen haben wir vereinbart, offizielle und vollständige Beziehungen aufzunehmen. Diese Vereinbarung beinhaltet umfassende diplomatische Beziehungen und den Austausch von Botschaftern. Historisch. Diese Dimension hatte Stunden zuvor schon Donald Trump gewählt. Der US-Präsident verkündete die von Washington vermittelte Einigung als erster. Das sei ein bedeutender Schritt hin zu Frieden und Wohlstand im Mittleren Osten. Dieser Moment ist wirklich historisch. Nach 49 Jahren normalisieren Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Beziehungen vollständig und beginnen umfassend zu kooperieren, unter anderem bei Tourismus, Bildung, Gesundheit und Sicherheit. Über Detailabkommen in all diesen Bereichen wollen die beiden Länder nun in den nächsten Wochen verhandeln. Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten schließt der erste Golfstaat ein solches Abkommen mit Israel ab. Benjamin Netanyahu versprach den Israelis, ihr Land werde wirtschaftlich von diesen Beziehungen profitieren. Die Emirate planten, in die laufenden Forschungen zur Entwicklung eines Corona-Impfstoffs in Israel zu investieren, sagte Netanyahu. Der Preis, den seine Regierung für die Einigung mit den Emiraten zahlt, ist vielen im Land aber zu hoch. Israel legt seine Pläne einer Annexion besetzter palästinensischer Gebiete erst einmal auf Eis. Von Seiten der jüdischen Siedler im Westjordanland kam sofort die Kritik, Netanyahu habe sie verkauft. Und der politische Rechtsaußen- und Ex-Verteidigungsminister Naftali Bennett, Vorsitzender der siedlerfreundlichen Partei Yamina, erklärte, Israels Premier lasse eine historische Chance verstreichen. Netanyahu verteidigte den Aufschub der Annexion im Westjordanland. Ich habe gesagt, dass ich die Souveränität auf Judäa und Samaria ausdehnen werde. An meinem Plan, das zu tun, und zwar in voller Abstimmung mit den USA, hat sich nichts geändert. Ich wurde gebeten, dass Israel die Ausweitung der Souveränität vorübergehend aufschiebt, um den Frieden voranzubringen, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und ich hoffe auch mit anderen Ländern. Wenn es Netanyahu gelingen sollte, mit anderen arabischen Ländern ähnliche Abkommen zu schließen, würde der innenpolitische Druck abnehmen. Israels Außenminister Ashkenazi betonte, er hoffe, dass von der Einigung mit den Emiraten eine Signalwirkung ausgehe. Die Palästinenser kritisierten die Annäherung. Hanan Ashrawi, führende Politikerin der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, erklärte, man sei von einem Freund verkauft worden. Anerkennung für das Abkommen kam dagegen aus Kairo. Ägyptens Präsident al-Sisi lobte, die Beteiligten würden sich um Wohlstand und Stabilität in der Region bemühen.
Information von Tim Aßmann. Von einem historischen Tag sprechen die Beteiligten in den USA, in Israel und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also nach der Übereinkunft im Weißen Haus heute soll den diplomatischen Beziehungen zwischen den Emiraten und Israel nichts mehr im Wege stehen. Und über die Bedeutung dieser Vereinbarung habe ich vor der Sendung mit dem israelischen Journalisten Daniel Dagan gesprochen. Und zu Beginn habe ich ihn gefragt, wie überrascht er von der Nachricht heute war.
Nicht sehr überrascht, weil ich weiß, dass seit langem schon Gespräche stattfinden, auf höchster Ebene übrigens, auch mit gegenseitigen Besuchen. Aber das Timing ist natürlich sehr interessant und die Verbindung mit dieser israelischen Zusage, dass erstmal die Anwendung der Souveränität in manchen Gebieten in der Westbank verschoben wird. Es wird anders dargestellt im Weißen Haus als in Jerusalem. Aber man sieht schon die Schritte, die unternommen werden, um wirklich eine breit gefächerte Friedensarchitektur zu bilden, zu versuchen zumindest. Das klang auch sehr deutlich in den Aussagen von Herrn Kushner, der Berater des Präsidenten, der das Ganze eingeleitet hat. Und ich glaube, das ist eine gute Entwicklung für alle Seiten, für die Araber, für die Israelis, übrigens auch für die Palästinenser, obwohl sie heute eine schlechte Stimmung gibt es in Ramallah, berichten meine Kollegen. Ich glaube, die Palästinenser bekommen jetzt eine Chance einzusteigen und mitzumachen und sie haben viel, viel zu gewinnen.
Jetzt würde man, wenn man die Aussagen von dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu sich anhört, der direkt betont hat, die Annexionspläne, die seien ja nur verschoben worden. Da fragt man sich, kann dieser Schritt den Friedensprozess, also warum glauben Sie, dass dieser Schritt den Friedensprozess in der Region dennoch nachhaltig voranbringen kann?
Dieser Schritt Israels, der geplante Schritt der Anwendung der Souveränität des israelischen Rechts auf israelische Dörfer und Städte und auf manchen Gebieten, die ohnehin unter israelischer Kontrolle sind, und unter israelischer Kontrolle bleiben sollten, nach dem Friedensplan von Trump. Dieser Friedensplan ist aus israelischer Sicht der einzige realistische im Moment und er bietet ja die Möglichkeit für die Palästinenser, für die andere Seite einzusteigen und sehr, sehr viel zu gewinnen. Gewinnen politisch, gewinnen wirtschaftlich, gewinnen, indem sie eine Chance bekommen, ihren Staat aufzubauen. Alle sagen, sehr viele Leute in Europa und anderswo sagen, dieser Friedensplan verbaut die Möglichkeit für eine Zwei-Staaten-Lösung. In diesem Friedensplan erscheint dieser Begriff Zwei-Staaten-Lösung. Also es ist die Frage, wie man das betrachtet. Aber ich glaube, auf jeden Fall gibt es hier eine Chance, zum Verhandlungstisch zurückzukehren und zu versuchen, einen Ausgleich zu finden und dieser Friedensplan, diese Prinzipien, die der Präsident formuliert hat, bieten da sehr viele Ansätze.
Sie haben es auch schon erwähnt, von palästinensischer Seite gab es heute sehr viel Kritik nach dieser Verkündung der Übereinkunft. Die Frage ist ja, kann man ohne den Einbezug der Palästinenser bei diesen Gesprächen überhaupt zu einer langfristigen Lösung dieses Konfliktes kommen?
Das Gewicht des Konflikts hat sich wirklich verschoben, und zwar seit langem, seit mehreren Jahren, ganz besonders seitdem der Deal zwischen westlichen und östlichen Mächten und dem Iran abgeschlossen wurde. Staaten in der Region, mehrere sunnitische Staaten, arabische Staaten in der Region, sehen die große Gefahr nicht in Israel. Mit Israel arbeiten sie ja immer mehr zusammen, sondern im Iran. Und sie sind sehr, sehr kritisch gegenüber diesem Deal. Und das hat Israel und mehrere arabische Staaten, darunter natürlich auch die Vereinigten Arabischen Emirate, zusammengebracht. Und dieser Prozess, der ja gerade jetzt zu einem Höhepunkt bringt, ist noch nicht abgeschlossen. Ich glaube, die richtige historische gute Nachricht wird sein, wenn auch Saudi-Arabien mit einsteigt. Ich glaube, es kann passieren. Es kann passieren, weil es gemeinsame Interessen gibt, weil es Gespräche gibt, weil es Kontakte gibt und weil es gemeinsame Projekte schon gibt, die anvisiert werden, um die Gefahr, so sehen das die Mächte in der Region, die Gefahr, die von Iran ausgeht, zu begegnen.
Das heißt, Sie schätzen die Folgen auch wirklich oder die Chance hoch ein, dass andere Länder jetzt dem Beispiel der Vereinigten Arabischen Emirate folgen werden und auch Handelsbeziehungen mit Israel oder diplomatische Beziehungen mit Israel aufnehmen könnten.
Das hat Kushner vor wenigen Stunden gesagt. Hat er das im Weißen Haus gesagt? Er muss es wissen.
Wir gehen jetzt nochmal nach Israel. Was bedeutet diese Einigung denn innenpolitisch für Benjamin Netanyahu?
Das bedeutet einerseits, dass das geschätzt wird von allen Seiten, dass es ein großer Erfolg ist, politischer Erfolg. Auf der anderen Seite bekommt er Probleme im eigenen Lager, weil er eben versprochen hat oder zugesagt hat, diese Anwendung der Souveränität in den umstrittenen Gebieten zu verschieben. Wenn man im Weißen Haus darüber was fragt, heißt es nicht nur verschieben, sondern heißt es auf die lange Bank stellen. Also das wird eine Verschiebung für längere Zeit, viel länger als Netanyahu sich ausdenkt. Insofern bekommt er Probleme im rechten Lager und im linken Lager bekommt er auch Probleme, weil es den Linken nicht weit genug geht und weil es als Affront verstanden wird gegenüber den Palästinensern. Aber insgesamt gesehen, glaube ich, kann er seine politische Stellung stabilisieren und Punkte gewinnen.
Sie haben es schon erwähnt, die rechten Lager, auch die israelischen Siedlerkreise haben Netanyahu ja kritisiert und haben gesagt, er sei stark nach links abgedriftet. Kann man das so sagen?
Vorher haben diese Kreise Netanyahu kritisiert, weil er akzeptiert einen palästinensischen Staat, auch wenn er das nicht so formuliert. Aber Sie meinen, in dem Plan von Präsident Trump erscheint ja dieser Plan, einen palästinensischen Staat zu gründen, wie man es auch immer nennt, Autonomie, Staat, wie auch immer. Nun kritisieren Sie Netanyahu, dass er nicht die Souveränität anwendet. Einmal von der Seite, einmal von der Seite. Er liegt irgendwo in der Mitte und er muss natürlich den Blick haben nach Washington, nach Riyadh, nach den Vereinigten Arabischen Emirate. Er muss alles mit ins Kalkül ziehen und man kann verstehen, dass er von allen Seiten kritisiert wird, aber gleichzeitig auch hochgeschätzt wird für diese, wie ich meine, große Leistung.
Nur kurz abschließend, alle Beteiligten heute haben gesagt, es sei ein historischer Tag, das wurde betont. Stimmen Sie diesem Urteil zu?
Ich stimme diesem Urteil zu, vor allem dann, wenn der Hüter der heiligen Städte des Islam, Saudi-Arabien, mit einsteigt.
Der israelische Journalist Daniel Dagan zur Übereinkunft von Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten, diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Im Gegenzug wird Israel bestimmte Ansprüche auf Gebiete im Westjordanland vorübergehend aufgeben. Wir testen an der Grenze für ganz Deutschland. Das hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder noch vor wenigen Tagen erklärt. Bei der Diskussion um Tests für Reiserückkehrer wollte der CSU-Politiker diese unbedingt und so schnell wie möglich. Quasi über Nacht wurden Kontrollstationen an den Grenzen aufgebaut und eigentlich mit Erfolg. Denn viel mehr Autofahrerinnen und Autofahrer als erwartet ließen sich freiwillig testen. Doch die Geschwindigkeit ging dabei scheinbar zu Kosten der Organisation, denn zahlreiche Testergebnisse wurden den Personen nicht übermittelt, darunter über 1000 positive Tests. Eine schwere Panne, die den bisher in der Corona-Krise oft gelobten Markus Söder unter Druck setzt. Michael Watzke.
Mit 1,5 Stunden Verspätung trat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor die Presse. Neben sich eine zerknirscht wirkende Gesundheitsministerin. Doch Melanie Hummel darf ihren Posten vorerst behalten.
Melanie Hummel hat mir den Rücktritt angeboten. Zweimal. Ich habe weiter Vertrauen zu ihr. Fehler passieren, ja. Fehler müssen erkannt werden. Sie müssen dann abgestellt werden. Und sie dürfen sich natürlich nicht wiederholen.
Die bayerische Gesundheitsministerin trägt nach Söders Worten die Verantwortung für die Corona-Testpanne, zusammen mit dem Landesamt für Gesundheit, dessen Präsident Andreas Zapf abberufen wird. Jetzt müsse man endlich schnell die mehr als 1000 positiv getesteten Urlaubsheimkehrer informieren.
Das Gesundheitsministerium ist mit Hochdruck dran. Trotzdem ist eine Panne passiert. Und zwar eine große Panne in der Umsetzung, nicht in der Strategie.
Die Umsetzung ist Hummels Aufgabe. Für die Strategie zeichnet Söder verantwortlich. Söders Strategie in 3 Worten: testen, testen, testen.
Die Grundidee testen, testen, testen ist die richtige. Und die Grundstruktur, das auf den Weg zu bringen, glaube ich auch, war auch richtig von der Ministerin zu treffen. Die Umsetzung hat dann nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. So. Das ist ärgerlich und bedauerlich. Und ich finde, der eigentliche Fehler ist auch, dass man es zu spät übermittelt hat, das Problem.
Die Gesundheitsministerin nimmt die Schuld auf sich. Sie entschuldigt sich bei den Betroffenen in Bayern und ganz Deutschland.
Ich weiß, dass viele jetzt hier in Unsicherheiten sind. Und da können wir uns nur entsprechend entschuldigen. Aber dass diese Schwierigkeiten, die da waren, jetzt abgestellt sein dürften.
Dürften, sagt Hummel. Sie hofft, dass keine weiteren Testpannen mehr auftreten, weil die Teststellen seit einigen Tagen von Privatunternehmen betrieben werden, die mit moderner Software arbeiten. Nicht mit Excel-Tabellen und Zetteln, wie viele der 2000 freiwilligen Rotkreuzhelfer, die noch letztes Wochenende im Einsatz waren. Wolfgang Obermeier, stellvertretender Landesgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes, verteidigt die ehrenamtlichen Corona-Helfer. Sie hatten bei Temperaturen von teilweise 30 Grad in Ganzkörperschutzanzügen auf Autobahnraststätten stundenlang Abstriche gemacht.
Die gute Idee, Reiserückkehrer zu testen, bei der Einreise dieses Angebot zu setzen, haben wir begrüßt. Wahrscheinlich wäre es vorteilhaft gewesen, eine bisschen längere Reifezeit für ein solches Großprojekt auch anzusetzen.
Diese leise Kritik wird intern deutlicher geäußert. Viele Helfer sind enttäuscht, weil sie sich als Sündenbock fühlen, obwohl sie, wie ein Helfer sagt, der bayerischen Staatsregierung den Hintern gerettet hätten. Die bayerische Opposition sieht in der Panne ein Anzeichen dafür, dass Söders Image als zupackender Corona-Manager Risse bekommt. Horst Arnold, SPD-Fraktionschef im Bayerischen Landtag, hält Söders öffentliches Bild sogar für einen Trugschluss.
Aus meiner Sicht hat er zu viel und zu schnell angekündigt. Er hat sich überfordert und aber auch die Staatsregierung überfordert. Und jetzt haben wir ein Chaos vorliegen, das seinesgleichen sucht. Denn das, was bis jetzt gelaufen ist, war eine daneben gegangene Solonummer. Auf jeden Fall ist es so, dass dieses Management, das jetzt abgelaufen ist, desaströs ist. Desaströs nicht nur für den Freistaat Bayern, ganz besonders aber für die betroffenen Getesteten, weil die sich in Ungewissheit wiegen und davon viele andere Entscheidungen im Leben abhängen.
Söder gibt sich auf der Pressekonferenz versöhnlich, fast schon zahm. Auf Twitter wird er anschließend verballhornt, weil er sagt, er nehme seinen Kritikern ihre Kritik nicht übel. Da werden die sich aber freuen, tweetet ein Journalist. Auf den Vorwurf, Söder mache beim Testen zu viel Tempo, entgegnet der bayerische Ministerpräsident?
Fakt ist, das Tempo ist hoch. Aber das Tempo wird nicht von uns oder mir gemacht, sondern durch Corona bestimmt.
Die Entwicklung des Virus mache ihm große Sorgen, so Söder. Vieles erinnere ihn gerade an den Beginn der ersten Corona-Welle im März.
Information zur Testpanne in Bayern von Michael Watzke. Heute war der große Tag für über 160.000 Kinder im bevölkerungsreichsten Bundesland in Nordrhein-Westfalen, der Tag ihrer Einschulung. Unter besonderen Umständen natürlich, mit Einschränkungen für die Eltern wie für die Kinder. Die Debatte um den optimalen Betrieb von Schulen während Corona geht weiter, heute mit einer Besprechung einiger Landeskultusministerinnen und Minister. Und während viele Kinder stolz mit den Schultüten in der Hand für Fotos posieren, steigt die Zahl der Neuinfektionen derzeit weiter an. Neueste Informationen von Gudula Geuter.
Nur 7 Landeskultusministerinnen und Minister nahmen an dem Treffen im Kanzleramt teil. Vermutlich nicht nur deshalb fällt die Mitteilung am Abend karg aus. Man sei sich einig gewesen, dass Schulschließungen nach Möglichkeit vermieden werden sollten, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit, der das hohe Gut der Bildung beschwor, das auch in Zeiten der Pandemie Priorität genießen solle. Diese Pandemie, so heißt es weiter in der Mitteilung, habe der Entwicklung von Formen des digitalen Lernens neue Dringlichkeit verliehen. Die Länder stellten sich dieser Aufgabe, Bund und Länder sehen sie als gemeinsame an. Trotz solcher eher floskelhafter Sätze dürfte es bei dem Treffen zur Sache gegangen sein. Im Vorfeld hatte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek indirekt die Länder kritisiert. Die sind für Bildung und somit an sich auch für die Ausstattung der Schulen zuständig. Über den ausgeweiteten Digitalpakt Schulen stellt der Bund aber Gelder für die Digitalisierung zur Verfügung. Diese Mittel, so mahnte die CDU-Frau Karliczek, sollten auch abgerufen werden. Tatsächlich geschieht das mindestens zum Teil äußerst zögerlich. Als Beispiel nannte Karliczek Mittel für Leihgeräte für die Schüler, deren Eltern ihnen keinen Laptop zur Verfügung stellen könnten. Gleichwohl hatte schon vor dem Treffen Annalena Baerbock, die Co-Vorsitzende der Grünen, im ZDF die Bundesregierung für Verzögerungen bei der Digitalisierung verantwortlich gemacht.
Anstatt jetzt die Sommerferien zu nutzen, wirklich dafür zu sorgen, dass jede Schule digital so ausgestattet ist, Lehrer so ausgebildet sind, dass zum Beispiel, wenn jetzt einzelne Schüler in Quarantäne gehen, sie nicht weiterhin die Aufgaben per E-Mail oder jetzt vielleicht per Cloud geschickt bekommen, sondern digitaler Unterricht für diese Schüler wirklich stattfindet. Das zum Beispiel.
Jetzt kamen der Bund und die 7 Landesminister und Ministerinnen überein, so schnell wie möglich alle Schulen an das schnelle Internet anzuschließen und Lehrer mit Endgeräten auszustatten. Das hatte zuvor auch Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus verlangt, der außerdem die Schulen ermahnte, IT-Manager zu beschäftigen. Bund und Länder, so hatte die Bundesbildungsministerin zuvor mitgeteilt, verhandeln über eine Finanzierung für Administratoren. Ob man hier weitergekommen ist, blieb am Abend offen. Schon im Vorfeld des Treffens war nach der Ankündigung, dass keine konkreten Beschlüsse gefasst werden sollten, Kritik laut geworden. So lobte der Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung, VBE, Udo Beckmann, das Treffen als solches. Besser aber wäre es, wenn nicht nur von einem konkreten Austausch gesprochen würde, sondern wenn konkrete Maßnahmen angepackt würden. Marlies Thepe, die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, forderte eine eigene Gefährdungsbeurteilung für jede Schule. Mit der Entscheidung, auf Abstandsregeln zu verzichten, hätten die Länder Lehrkräfte ebenso wie Schülerinnen und Schüler einer unnötigen Gefährdung ausgesetzt. Die Infektionszahlen waren am Donnerstag auf ein neuerliches Hoch seit Anfang Mai gestiegen. Auch vor dem Hintergrund rief Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im ZDF dazu auf, Prioritäten zu setzen.
Wichtig ist für mich in diesen Tagen, dass die Schulen und Kitas wieder regelhaft beginnen können. Das ist wichtig für Eltern und für Kinder. Wichtig ist, dass Wirtschaft und Handel weitermachen können oder wieder öffnen können. Das ist wichtig, um Arbeitsplätze zu sichern. Und da müssen andere Dinge eben zurückstehen. Das sind die Partys, das sind Großveranstaltungen, das sind Stadien mit tausenden Zuschauern.
An diesem Treffen im Kanzleramt nahmen neben Kanzlerin Angela Merkel und den Ressortchefs der Länder und des Bundes auch die SPD-Co-Chefin Saskia Esken teil, die den Anstoß gegeben haben soll. Demnächst, so heißt es hoffnungsvoll in der Pressemitteilung, soll ein solcher Austausch mit allen Kultusministern fortgesetzt werden.
Und nun weitere Berichte in aller Kürze. In Spanien ist die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen massiv angestiegen. Oliver Neuroth.
2.935 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Es ist der höchste Wert in Spanien seit Ende Mai. In den vergangenen Tagen hatten die Behörden jeweils nur etwa halb so viele neue Fälle gemeldet. Im Vergleich zum Höhepunkt der Pandemie im Frühjahr sind jetzt in Spanien hauptsächlich junge Menschen erkrankt. Die meisten von ihnen zeigen laut Gesundheitsbehörden keine Symptome der Krankheit Covid-19. Das heißt, vergleichsweise wenige müssen ins Krankenhaus, aber die Nachverfolgung der Infektionsketten ist schwierig. Nur bei etwa 15% der neuen Corona-Fälle handelt es sich um Menschen, die älter als 60 Jahre sind. Auf Mallorca und den anderen Baleareninseln ist die Zahl der aktiven Covid-Erkrankten von gestern auf heute um 20% gestiegen, auf gut 1.500. Die Regierung der Inselgruppe kündigte strengere Besucherlimits in Restaurants und bei privaten Feiern an. Die Zahl der Corona-Fälle auf den Balearen hat inzwischen einen Wert überschritten, ab dem das Auswärtige Amt Reisewarnungen in Betracht zieht. Bisher warnt es nur vor Reisen in die spanischen Regionen Katalonien, Aragon, Navarra, das Baskenland und Madrid. Die Kanarischen Inseln wollen mit Einschränkungen für Raucher gegen die Verbreitung des Coronavirus vorgehen. Im Freien darf nur noch rauchen, wer den Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen einhält, die nicht im selben Haushalt leben.
Die Ölkatastrophe vor Mauritius konnte offenbar ein wenig abgeschwächt werden. Jana Gent.
Der Premierminister von Mauritius, Pravind Jugnauth, klingt optimistisch. Das Medienunternehmen News24 berichtet, sein Büro habe mitgeteilt, es sei gelungen, den verbliebenen Treibstoff aus den Tanks des Frachters abzupumpen, der vor 2,5 Wochen vor der Küste auf Grund lief. Auch Nagajiki Shipping, die Schiffseigner, ließen verlauten, das meiste Öl, das noch an Bord war, sei inzwischen abgepumpt worden. Sie formulieren es aber etwas vorsichtiger. Ich habe gehört, das Abpumpen sei fast vorbei, aber es ist schwer zu sagen, ob wirklich kein Öl mehr an Bord ist. So zitieren Medien den Sprecher des Unternehmens. Wissenschaftlern zufolge hat der Frachter nicht mehr viel Zeit vor sich. Demnach ist er kurz davor, auseinanderzubrechen. Bilder zeigen riesige Risse in der Mitte der Schiffswand. Laut dem Regierungschef ist das Schlimmste verhindert worden. Eine Umweltkatastrophe bleibt es dennoch. Aus dem Frachter sind seit genau einer Woche geschätzt bereits 1.000 Tonnen Öl ausgelaufen. Tausende Menschen versuchen seitdem, die Verbreitung einzudämmen und die Strände zu reinigen. Umweltschützer und Meeresbiologen gehen aber davon aus, dass der Schaden bereits schwerwiegend ist und die Folgen für die Ökosysteme Jahrzehnte andauern werden. Mauritius ist für seine malerischen Strände bekannt. Die Korallenriffe zählen zu den schönsten und artenreichsten der Welt. Der japanische Tanker war ausgerechnet in der Nähe mehrerer Schutzgebiete auf Grund gelaufen.
Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF hat sich schockiert über den Tod von 8 Kindern in einem syrischen Flüchtlingslager gezeigt. Antje Passenheim.
Der Tod der Kinder hätte verhindert werden können, mahnt UNICEF-Chefin Henrietta Fore. Die Jungen und Mädchen waren alle noch keine 5 Jahre alt. 4 von ihnen starben an den Folgen von Mangelernährung, die anderen, weil sie infolge von Durchfallerkrankungen völlig ausgetrocknet waren. Fore warnt, tausende Kinder in dem Lager litten unter den schwierigen Lebensbedingungen. Und wörtlich, sie haben keinen Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen und müssen sich mit der drückenden Sommerhitze und dem Trauma von Gewalt und Vertreibung auseinandersetzen. Verschärft werde die Lage in dem Lager durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Fore forderte eine längst fällige Langzeitlösung, die die Rechte der Kinder schütze. In dem Lager leben rund 74.000 Menschen, die vor der Terrormiliz Islamischer Staat geflohen sind. Darunter sind nach UN-Angaben knapp 40.000 Kinder aus 60 Ländern.
Im Arzneimittelreport der Krankenkasse Barmer wird auf große Informationslücken hingewiesen. Vera Wolfskämpf.
Es gebe häufig Informationslücken, kritisiert der Vorstandsvorsitzende der Barmer, Christoph Straub, obwohl das ein Gesundheitsrisiko und manchmal sogar lebensgefährlich sein könne. Die Krankenkasse hat für den Arzneimittelreport Ärzte und Ärztinnen sowie ihre Versicherten befragt. Besonders gefährdet seien diejenigen, die 5 Medikamente oder mehr zugleich nehmen, zeigt eine Umfrage unter Patienten über 65 Jahre. Von ihnen hat nicht einmal jeder Dritte einen Medikationsplan, der den Informationsaustausch zwischen Ärzten ermöglichen soll. Und genauso viele Befragte, ein Drittel, berichten, dass sie über die Arzneitherapie nicht aufgeklärt wurden. Auch in den weiterbehandelnden Arztpraxen fehlen oft die Informationen über neu verordnete Medikamente. Die Krankenkasse führt das nicht auf ein persönliches Versagen von Ärzten zurück. Es sei einfach zu wenig Zeit, um alle Medikamente aufwendig zu erfassen. Digital wäre das einfacher. Die Barmer will deshalb ab Herbst alle Daten zu Medikamenten bereitstellen. Wenn die Versicherten zustimmen, können Kliniken und Praxen die Informationen einsehen und auch sie selbst in einer App. Diese Anwendung soll auch in die elektronische Patientenakte eingepasst werden, die ab kommendem Jahr startet.
In Sachen Wirecard-Aufklärung haben sich Grüne und FDP unzufrieden mit den Aussagen der Bundesregierung gezeigt. Thorsten Huhn.
Die Antworten auf 89 Fragen seien lapidar oder unterlägen der Geheimhaltung, sagte Lisa Paus, Finanzpolitikerin der Grünen. Es gehe um eine lückenlose Aufklärung und die wolle die Bundesregierung offensichtlich nicht. Die Antworten helfen bei der Aufklärung des Wirecard-Skandals und des Versagens der Aufsichtsbehörden nicht weiter, erklärte Paus. Sie warf Bundesfinanzminister Olaf Scholz vor, der politischen Verantwortung auszuweichen. Scharfe Kritik kam auch von Florian Tonka, dem finanzpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Die Bundesregierung informiere weiterhin nur zögerlich und unvollständig. Sie bremse die Aufklärung, anstatt sie glaubwürdig voranzutreiben. Der größte Betrugsfall der Bundesrepublik dürfe nicht im stillen Kämmerlein aufgeklärt werden, so Tonka. Der Finanzausschuss des Bundestages wird übernächste Woche eine zweitägige Sondersitzung machen, um weitere Aufklärung zu bekommen. Falls die nicht kommt, wollen Grüne und Liberale und wahrscheinlich auch die Linke einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss beantragen.
Daimler hat einen Kompromiss im US-Dieselstreit erzielt. Sabrina Fritz.
Fast 4 Jahre lang hat Daimler mit der amerikanischen Umweltbehörde, dem Justizministerium und Anwälten von Mercedes-Fahrern um diesen Vergleich gerungen. Das Ergebnis sei ein wichtiger Schritt, um Rechtssicherheit zu erlangen, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Für die knapp 2 Milliarden Euro habe man genügend Rücklagen gebildet. Die Zahlungen werden den Konzern allerdings noch die nächsten 3 Jahre belasten, heißt es. Zum Vergleich, VW musste in den USA 15 Milliarden Euro zahlen. Daimler wird vorgeworfen, bei 250.000 Dieselautos in den USA die Abgaswerte manipuliert zu haben und damit die Fahrer und auch die Umwelt geschädigt zu haben. Offiziell bestreitet der Autokonzern bis heute, eine rechtlich unzulässige Software verwendet zu haben. Der jetzt gefundene Kompromiss muss noch von den Gerichten in den USA bestätigt werden, doch das ist in der Regel eine Formsache. Für den Autokonzern ist damit ein großer Risikoposten vom Tisch.
Im Viertelfinale der Fußball-Champions League hat sich Leipzig gegen Atletico Madrid durchgesetzt und ist ins Halbfinale eingezogen. Thomas Kunze.
RB Leipzig schreibt weiter Champions League-Geschichte und zieht nach einem spektakulären 2:1-Sieg über Atletico Madrid ins Halbfinale ein. Die Partie begann super für RB Leipzig. Große Chance nach 4 Minuten durch Marcel Halstenberg, der aus 6 Metern aber das Tor nicht traf, sondern drüber schoss. Dann eine bessere Phase für Atletico Madrid. Savic per Kopf und Carrasco per Flachschuss, den Gulaschi halten konnte. Das waren 2 gute Möglichkeiten. Allerdings stand es nach 45 Minuten 0:0. Die Tore fielen in der zweiten Halbzeit. 50. Minute, tolle Kombination von RB Leipzig. Sabitzers Flanke findet dann Dani Olmo, der köpft ein zum 1:0. 20 Minuten später, Foulspiel von Klostermann an Joao Felix im 16er. Und Joao Felix, der Portugiese in Diensten von Atletico, verwandelt den Strafstoß zum 1:1. Danach Atletico lange Zeit die bessere Mannschaft mit besseren Chancen. Aber Leipzig hatte noch einen Trumpf im Ärmel. Tyler Adams mit einem Weitschusstor nach Pass von Angelinho, der das 2:1 erzielte. Der Schuss wurde noch abgefälscht. Keine Chance für Oblak. Es blieb am Ende beim 2:1. Leipzig steht im Halbfinale der Königsklasse.
Und das Halbfinale ist gegen Paris Saint-Germain am kommenden Dienstag, auch in Lissabon. An der Börse fällt der DAX heute um 0,5% und es gab den Beschluss, dass Wirecard den DAX schon am 21. August verlassen muss. Im Fokus steht aber auch ein Unternehmen, das bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff vorne mitmischt. Jan Plate.
Das Rennen um den ersten Impfstoff, das ist auch für Pharmaunternehmen ein Milliardenrennen. Einer der aussichtsreichen Kandidaten für einen Corona-Impfstoff hat seine Zentrale in Tübingen, das Unternehmen CureVac. Und schon morgen könnte es in den USA an die Börse gehen, an der Technologiebörse Nasdaq. Zumindest steht der Börsengang jetzt im offiziellen Kalender auf der Seite des Börsenbetreibers. Bis zu 245 Millionen Dollar will CureVac mit seinem Börsengang einwerben und das Geld in Forschung und Entwicklung stecken, auch in den geplanten Corona-Impfstoff. Denn den will das Unternehmen jetzt großflächig in Brasilien testen und erwartet im 4. Quartal dann erste Ergebnisse. Pikant? CureVac will in den USA an die Börse. Dort gelten Investoren als aufgeschlossener, gerade wenn es um riskante Biotech-Aktien geht. Aber am Frankfurter Parkett, da sorgt dieses Verhalten für Kopfschütteln. Der deutsche Leitindex DAX heute 0,5% im Minus hierzulande. Er schließt bei 12.993 Punkten. Also auch unter der 13.000-Punkte-Marke. Denn Demokraten und Republikaner hatten sich bis Handelsschluss immer noch nicht auf Anschlusswirtschaftshilfen einigen können. Und das drückt global die Stimmung. Und es stehen ja auch wieder Handelsgespräche zwischen den USA und China ins Haus. Vorher halten die Anleger ihre Füße still.
Kleine Korrektur meinerseits, von der Börse zu hören, war der Kollege Viktor Goitka. Es ist noch eine ganze Weile hin bis zur Bundestagswahl im nächsten Jahr. Eine Zeit, die für Olaf Scholz in vielen Fragen sehr aufreibend werden könnte. Nachdem die Parteivorsitzende Saskia Esken eine Koalition mit den Linken ins Spiel gebracht und kurz darauf Scholz als Kanzlerkandidaten angekündigt hatte, kam schnell die Frage auf, inwiefern das zusammenpasst. Denn Scholz gilt eher als konservativer Vertreter des Parteiflügels. Eine Chance, die verschiedenen Seiten in der SPD zu vereinen, oder ein Hindernis, welches schon früh zur Belastung für Scholz werden könnte. Frank Kapellan berichtet.
Olaf Scholz windet sich. In jedem seiner Sätze schwingt das Bemühen mit, bloß niemanden zu verprellen. Dass Parteichefin Saskia Esken offen und offensiv für eine Regierung unter Beteiligung der Linkspartei wirbt, sorgt schon jetzt für heftige Diskussionen. Der Kanzlerkandidat will Wähler aus der bürgerlichen Mitte nicht vergraulen. In Wirtschaftskreisen mag er wegen seiner Corona-Politik als Finanzminister gut ankommen. Bündnisse mit der Linken aber bleiben für viele Teufelszeug. Und so distanziert sich der Vizekanzler in der ARD lieber mal von den klaren Ansagen seiner Parteiführung. Hält er die Linkspartei bereits für regierungsfähig?
Ich glaube, da gibt es noch viele Fragen und da wird es sicherlich viel zu diskutieren geben. Ich wünsche gute Verrichtung.
Scholz beruft sich auf Sigmar Gabriel. Der hatte 2013 als SPD-Chef erstmals eine rot-rote Zusammenarbeit auch auf Bundesebene nicht mehr ausgeschlossen. Zugleich aber betont, dass viele Positionen der Linken mit der SPD nicht vereinbar seien. Es liegt jetzt an den anderen, lautet seither die Vorgabe aus dem Willy-Brandt-Haus. Wenngleich die neue linke SPD-Vorsitzende Saskia Esken weitaus weniger Berührungs Ängste hat als der eigene Kanzlerkandidat. Weil aber schon das Wort Linksbündnis bei vielen potenziellen Wählern für Hautausschlag sorgt, hatte Esken am Wochenende eine neue Beschreibung für eine rot-rot-grüne Koalition gewählt.
Wir wollen mehr. Wir wollen auch ein klares Bild einer gerechteren Zukunft aufzeichnen. Und wir glauben, dass wir dafür ein progressives Bündnis brauchen.
Ehe dieses progressive Bündnis zustande kommen kann, muss aber einiges passieren. So dämpft Olaf Scholz allzu große Erwartungen. Wer die NATO abschaffen will, wer für ein bedingungsloses Grundeinkommen streitet, wer über einen Spitzensteuersatz von 75% spricht, ist für einen konservativen Sozialdemokraten wie Olaf Scholz nur bedingt regierungsfähig.
Wer regieren will, muss auch regierungsfähig sein. Und da, glaube ich, haben alle in dem großen demokratischen Gespräch, das jetzt bis zur Bundestagswahl vor uns ist, noch viel zu tun.
Dieses große demokratische Gespräch dürfte wohl eher zu einer knallharten sozialpolitischen Auseinandersetzung zwischen SPD und Linkspartei werden. Und ob etwa Scholz Hartz IV wirklich so bedingungslos zu den Akten legen wird, wie sich das linke Sozialdemokraten, aber eben auch die Vertreter der Linkspartei wünschen, ist noch lange nicht ausgemacht. Schließlich hatte Scholz als Generalsekretär von Gerhard Schröder, später auch als Arbeitsminister, das Prinzip von Fördern und Fordern stets mitgetragen. Noch Juso-Chef Kevin Kühnert hat dennoch seinen Frieden mit Olaf Scholz mittlerweile gemacht. Der stellvertretende Parteivorsitzende Kühnert hat aber die klare Erwartung, dass Scholz die Sozialdemokraten in ein linkes Bündnis führen wird.
Wir werden Olaf Scholz und die Parteispitze daran messen, dass sie klar gesagt haben, die Union soll aus der Regierung. Natürlich werden wir darauf dringen, dass Möglichkeiten für ein Fortschrittsbündnis in Deutschland genutzt werden.
Es dürfte ein Spagat für Olaf Scholz werden, dem Drängen, nach linken Mehrheiten zu suchen, nachzukommen und zugleich Wähler nicht zu verprellen, die damit allzu große Probleme haben.
Seit Sonntag gehen die Menschen in Belarus auf die Straße und demonstrieren nach den Wahlen gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko und fordern dessen Rücktritt. Über 7000 wurden dabei schon verhaftet, 2 Menschen kamen im Zuge der Demos ums Leben. Über 1000 Inhaftierte wurden heute wieder freigelassen, unter der Auflage, nicht mehr an nicht genehmigten Demonstrationen teilnehmen zu dürfen. Das Auswärtige Amt hat nun heute Abend den Botschafter von Belarus einbestellt. In dem Land gehen unterdessen die Proteste auch heute weiter. Tilko Gries.
Eine Szene von vielen, die sich heute in einigen belarussischen Betrieben zugetragen hat. Vor dem Verwaltungsgebäude des Baumaterialherstellers Grodna Zhilstroj in Grodna im Westen des Landes haben sich einige hundert Arbeiter versammelt und bilden einen Halbkreis. In der Mitte, gut erkennbar auch an ihren hellen Hemden, stehen die Chefs. Ein Vorarbeiter spricht ins Mikrofon. Sehen Sie, hier stehen unsere Direktoren, unsere Chefs. Und nun, zieren Sie sich nicht, heben Sie die Hand, wer für Lukaschenko gestimmt hat. Zeigen Sie es, heben Sie die Hand, keine Scham, es passiert nichts. Sehr wenige Hände gehen in die Höhe, vor allem im Kreis der Direktoren. Der Vorarbeiter am Mikrofon fragt weiter, und wer hat für Tichanowskaja gestimmt? Da, sehen Sie, da haben Sie die Antwort. Ausstände von Arbeiterinnen und Arbeitern hat es nach übereinstimmenden Posts und Berichten auch in anderen Unternehmen gegeben, darunter Schwergewichte der belarussischen Industrieproduktion, dem Fahrzeughersteller Beltas und dem Minsker Traktorenwerk. Die Forderungen lauteten: Geh weg, wie diese Arbeiter rufen. Sie fordern den Rücktritt von Alexander Lukaschenko, ehrliche Wahlen, Freilassung der Gefangenen und auch Abzug der Sondereinsatzkräfte der Polizei aus Städten und Stadtteilen. Mancherorts sollen weitere Gespräche vereinbart worden sein. Ein ausgewachsener Streik ist das wohl noch nicht, aber es sind seit der Wahl die größten Arbeitsniederlegungen. Die Protestwelle hat am 5. Tag noch einmal ihr Gesicht verändert. Sie begann nun bereits schon am Morgen und zog sich den gesamten Tag über. Und es waren sichtlich verschiedene Gruppen, die ein Ende der seit Sonntag abendlich und nächtlich verzeichneten Gewalt forderten. Hier singen Beschäftigte der Philharmonie Minsk auf den Stufen ihres Gebäudes. Priester der orthodoxen Kirche und anderer Glaubensgemeinschaften beteten unter freiem Himmel. Ärzte versammelten sich vor ihren Krankenhäusern, Autofahrer hupten in Solidarität. Den Anfang hatten heute in Minsk vor allem Frauen gemacht, die, gekleidet in zumeist weißen Oberteilen und mit Blumen in ihren Händen, Menschenketten bildeten. vor dem großen Kinokomplex Oktober, vor dem Kunstpalast oder an der Metrostation Puschkinskaja, wo der erste Tote dieser Demonstrationswelle zu beklagen war. Wir wollen, dass unser Staat uns zuhört, verlangt diese Frau im Gespräch mit dem Sender Radio Svoboda. Dass er seine Position einfach aufgibt, dass er sagt, ich habe euch beleidigt, was auch immer. Möge er, unser Alexander Lukaschenko, der nicht unser Präsident ist, in andere Länder fliegen, möge er gesund und glücklich sein, nur nicht hier, bitte nicht hier. Wissen Sie, sagt die danebenstehende Freundin, das fühlt sich heute nach einem Fest an. Aber dann erinnerst du dich daran, dass ungefähr 6000 Jungs und Mädchen, Männer, Frauen, alte Menschen in Polizeigewahrsam sind. Wenn wir uns ergeben, dann wird es für sie sehr hart. Wir können uns einfach nicht mehr ergeben, wir können nicht mehr aufhören, wir müssen bis zum Ende gehen. Diese Aktionen verliefen friedlich und, soweit bekannt, ohne Festnahmen. Anders vor den Toren von Gefängnissen. Dort warteten zum Beispiel Mütter und Väter und versuchten, über das Schicksal ihrer Angehörigen etwas herauszufinden. Die waren festgenommen worden, ihre Familien jedoch wissen oft nichts über ihren Verbleib. Es soll vor den Anstalten zu Festnahmen gekommen sein, melden Oppositionsmedien. Einige Freigelassene berichteten über Überfüllung, den Entzug von Essen und Wasser über Tage sowie Folter und Schläge. Das Internet funktionierte weitgehend, örtliche Störungen wurden jedoch wieder am späten Nachmittag gemeldet.
Thilko Gries berichtet. Ein türkisches Schiff sucht im östlichen Mittelmeer nach Erdgas in einem Gebiet, das Griechenland für sich beansprucht. Beide Seiten fühlen sich provoziert und der Konflikt spitzt sich seit Tagen zu. Heute Nachmittag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel deshalb mit dem türkischen Präsidenten Erdogan und dem griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis telefoniert und unterdessen stellt sich Frankreich auf die griechische Seite. Das Schiff ist derweil weiter im Mittelmeer auf Erdgassuche, aber nicht allein. Karin Senz.
Das türkische Forschungsschiff Orduchlis zieht weiter seine Kreise zwischen Zypern und Kreta, mal in griechischem Gewässer, mal in türkischem, heißt es, aber immer unter den Augen von Kriegsschiffen beider Seiten. Dabei bekräftigen Ankara wie auch Athen, man wolle den Dialog, zuletzt der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis.
Wir wollen Brücken bauen für Frieden und für eine gute Zusammenarbeit mit allen. Wir haben ein Abkommen über Seegrenzen mit Italien verhandelt und unterschrieben und zuletzt auch eins mit Ägypten. Diese Abkommen entsprechen voll und ganz dem Seerecht. Sie zeigen auch, dass langer Streit überwunden werden kann, wenn man guten Willens ist und sich vertraut.
Um die Jahreswende schließt Griechenland auch schon ein Abkommen mit Zypern und Israel, eine Pipeline zu bauen. Auch da bleibt die Türkei außen vor. Der Politikwissenschaftler Abdullah Ar im türkischen Fernsehen.
Griechenland hat also drei Vertragsmodelle umgesetzt. Das ist ein Unding. Man wird sehen, Griechenland wird dafür im Rahmen des internationalen Rechts und des Fairplays noch zur Rechenschaft gezogen werden.
Allerdings schließt die Türkei schon im November ein Seerechtsabkommen mit Libyen. Da geht es um Gebiete, die sich teils mit denen im griechisch-ägyptischen überschneiden. Die Türkei erklärt das für null und nichtig. Es handle sich um einen Piratenvertrag. Sie ärgert sich auch, weil Präsident Erdogan kurz zuvor Kanzlerin Merkel verspricht, erstmal keine neuen Forschungsschiffe loszuschicken, sondern auf Dialog zu setzen. Man fühlt sich durch das griechisch-ägyptische Abkommen hintergangen und provoziert. Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu.
Unsere Schiffe sind wieder ausgelaufen und ab Ende August werden wir auch in neuen Gebieten, in den westlichen Grenzen unseres Festlandssockels, seismische Forschungen und Probebohrungen vornehmen. Da sind wir fest entschlossen. Wir werden unsere Rechte bis zum Schluss verteidigen.
In Athen gibt es Krisensitzungen. Man fordert EU-Unterstützung und ein Sondertreffen der Außenminister. Die beschäftigen sich jetzt morgen mit dem Thema. Frankreich verspricht, mehr Militär in das östliche Mittelmeer zu schicken. Es stärkt Athen den Rücken. Außerdem will der griechische Außenminister Dendias mit seinem US-Kollegen Pompeo über das Thema sprechen. Regierungschef Mitsotakis warnt.
Lassen Sie mich das klarstellen. Das Risiko eines Unfalls steigt, wenn so viel Militär in einem bestimmten Gebiet unterwegs ist. In dem Fall trägt der die Verantwortung, der das Ganze ausgelöst hat. Selbstbeherrschung ist nur ein Aspekt unserer Macht. Keine Provokation wird unbeantwortet bleiben. Wir haben gezeigt, dass wir antworten werden, wenn es nötig ist. Und das werden wir bei Bedarf auch wieder tun.
Und wir kommen zu unserer Presseschau. Die kommt von Franz Laake.
Zentrales Thema in den Zeitungskommentaren sind die Pannen bei den Corona-Tests in Bayern. Die Kritik an Ministerpräsident Söder ist scharf. Er sei über sich selbst gestolpert, über seinen Ehrgeiz und den Eindruck, nur im selbstattestierten Superlativ bestehen zu können. Als erster, größter, bester, schnellster, sachlichster, schreibt der Kölner Stadtanzeiger. Auch die hessische, niedersächsische Allgemeine aus Kassel beobachtet, Markus Söder, der seine Kollegen gern darauf hinweist, dass niemand in Deutschland die Krise besser managt als er in Bayern, erlebt ein PR-Desaster. Es ist eben nicht alles nur Show und Image. So ähnlich sieht es auch die Pforzheimer Zeitung. Fehler passieren, aber sie wiegen dann besonders schwer, wenn sie zur Gefahr für alle werden und man vorher mit breiter Brust den obersten Corona-Bekämpfer gegeben hat. Das Land blamiert sich gerade bis auf die Knochen, bilanzieren die Nürnberger Nachrichten, denn es zeigt sich, dass es mit den eigenen vollmundigen Ankündigungen nicht Schritt halten kann. Sehr ärgerlich nennt Markus Söder die Panne bei den Corona-Tests. Das allerdings ist untertrieben. Die Berliner Zeitung prophezeit einen, Zitat, Rückschlag für die gesamte Pandemiepolitik. Und auch die Rhein-Neckar-Zeitung meint, 900 positiv Getestete irren jetzt als Virenspreader durchs Land, stecken andere an. Das kann viel schlimmere Auswirkungen haben als ein ausgelassener Abend auf den Balearen. Nein, es geht nicht darum, ob Markus Söder blamiert dasteht und vielleicht als weniger kanzlertauglich gilt. Es geht vielmehr um den Schutz von Menschenleben. Nun zu einem anderen Thema. SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat sich skeptisch zu einer möglichen Koalition mit der Linken geäußert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung erläutert, bei der SPD dürfte die Freude darüber, dass sie Erster war beim Ausrufen eines Kanzlerkandidaten, schon wieder weitgehend verflogen sein. Nicht nur haben die Anhänger der No-Olaf-Fraktion in der Partei jetzt viel Zeit, um den eigenen Kandidaten schlecht zu reden, die SPD hat auch gleich eine veritable Koalitionsdebatte angezettelt. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen hält fest, verwegene Kühnheit ist nicht die Art von Olaf Scholz. Was ihm offenbar Hoffnung gibt, ist der Umstand, dass die Karten neu gemischt werden, wenn die CDU ohne Merkel ins Spiel finden muss. Zum Schluss geht es um das geplante Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Darauf geht die Zeitung Die Welt ein. Diese Vereinbarung ist tatsächlich ein diplomatischer Coup für die Trump-Regierung und sie hilft zudem auch noch, den israelisch-palästinensischen Konflikt aus der Sackgasse herauszubringen, in die Trump ihn manövriert hat. Die Israelis haben den Vereinigten Arabischen Emiraten nämlich ein wichtiges Zugeständnis gemacht, das die Palästinenser betrifft. So hat Israel zugesichert, abzusehen von der Annexion von besetzten Gebieten in der Westbank. Die Friedenstraube vom Golf bietet allen Seiten die Gelegenheit, ihr Gesicht zu wahren.
Danke, Franz Lake, für die Presseschau und damit endet diese Sendung. Mein Name ist Niklas Potthoff. Gute Nacht und vielen Dank fürs Zuhören.